Darf man in Glaubensfragen zweifeln? Über diese Frage haben sich bestimmt schon viele von Ihnen Gedanken gemacht, liebe Hörer. Pfarrer Dr. Gerhard Bergmann aus Halver in Westfalen gibt Ihnen nun zu dem Thema einige Gedanken weiter.
Liebe Hörer, ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Darf man in Glaubensfragen zweifeln? Rein zur Orientierung möchte ich zunächst Folgendes sagen. Erstens, die herkömmliche Vorstellung dazu ist Nein. Man sagt, es ist deine Pflicht als Christ, dich in Demut und Gehorsam vor der Wahrheit zu beugen, die dir die Kirche verkündigt. Denn die Kirche besitzt die Wahrheit. Gott selbst hat durch Christus die Kirche gegründet und ihr die Wahrheit anvertraut. Recht hat die Kirche, wenn sie sagt, die Meinungen der Menschen kommen und gehen wie die Meereswogen. Ein ruheloses Wechselspiel in allem, in der Politik, in der Philosophie, im Auf und Ab von Weltanschauungen und Ideologien. Aber die Kirche steht gegründet. Sie beharrt im Wechselspiel wie ein Fels. Darum vertraue ihr. Auch wenn du mit deiner begrenzten Einsicht die Tiefen ihrer Wahrheit vor dir selbst nicht zu rechtfertigen vermagst, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist dein Vertrauen. Vertraue, dass die Kirche die ewige Wahrheit hütet mit allem, was sie über Gott lehrt. Liebe Hörer, zweifellos kann damit ein großer Dienst erwiesen werden. Dennoch besteht eine Gefahr. Da wurde einmal ein Köhler, also ein Holzkohlenbrenner, forschend gefragt, was glaubst du? Antwort des Köhlers, ich glaube, was die Kirche glaubt. Seitdem bildete sich das Wort Köhlerglaube. Das ist also ein Glaube rein auf Autorität eines anderen hin, in diesem Fall die Kirche. Und nun der zweite Leitsatz. Wirklicher Glaube beruht nicht auf der Autorität einer Kirche, sondern auf der Autorität des lebendigen Gottes und seines Wortes. Er ist ein persönlicher Glaube. Die Dinge und Fragen des Glaubens sind so ernst und für Zeit und Ewigkeit so entscheidend, dass sich niemand auf das bloße Vertrauen zu einer Autorität beschränken kann. Ich habe gesagt, beschränken kann. Damit will ich sagen, Vertrauen ist schon gut. Aber in Glaubensfragen bedarf es mehr als bloßen Köhlerglaubens. Da kommt es auf Ihre Person an, auf Ihre und meine persönliche Überzeugung. Nur dann kommen wir in Glaubensfragen zum Ziel, wenn in uns selbst eine klare Entscheidung fällt. Nur dann gelangen wir zur Glaubensgewissheit, wenn wir in unserem Innern zur Erkenntnis des Glaubens und der Wahrheit durchdringen. Diesen Weg zu dem lebendigen, dreieinigen Gott kann Ihnen kein anderer abnehmen. Diesen Weg müssen Sie und ich persönlich gehen. Wohl gibt es helfende Wegweiser hin zu dem dreieinigen Gott. Bei mir war es ganz stark das Elternhaus. Aber gehen musste ich den Weg zum Glauben eben doch selber. und zwar durch Erkenntnis und Entschluss. Auch Sie sind für sich allein verantwortlich, ob Sie den Weg gehen oder nicht. Gottes Wort sagt zu Ihnen und zu mir, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Damit steht eine große Aufgabe von letztem Ernst vor Ihnen. Auch eine Aufgabe der Prüfung steht vor Ihnen. Gott sagt in seinem Wort, prüfet mich, prüfet alles. Das gilt auch in Bezug auf Erkenntnis und Wahrheit. Dritter Leitsatz. Es gibt viele Menschen, die niemals in eine innere Prüfung eintreten. Warum nicht? Weil ihre Interessen nur an äußeren und weltlichen Dingen orientiert sind. Wie Bayern München gegen Borussia Dortmund gespielt hat, das interessiert sie. Wie die VW-Aktien stehen, das interessiert sie. Man trägt nicht, das interessiert sie. Ich will die Berechtigung dessen gar nicht absprechen. Aber es geht doch um mehr. Menschen ohne innere Prüfung des Glaubens ahnen nicht, dass es beim Glauben um ihre höchste Angelegenheit geht. Menschen ohne innere Prüfung des Glaubens sind blind dafür, dass ihre Ewigkeit auf dem Spiel steht. Menschen ohne innere Prüfung des Glaubens haben vielleicht noch die überlieferten Gedanken über Gott in ihrer Gedächtniserinnerung. Aber sie setzen sich nicht mit ihnen innerlich auseinander. Menschen ohne innere Prüfung des Glaubens sind die religiös Gleichgültigen. Darum nagt auch nicht der Zweifel an ihnen, denn für oberflächliche Menschen sind die Fragen des Glaubens nicht da oder aber nicht bewegend da. Wir gehen einen Schritt weiter. Vierter Leitsatz. Es gibt andere Menschen, die wollen bewusst zweifeln und widersprechen. Gerade in unseren Tagen steht man unter diesem Eindruck. Dies wird bezweifelt und das wird bezweifelt. Zum Beispiel, ob Jesus in Bethlehem geboren wurde, ob Jesus Wunder getan hat, ob er um unserer Sünden willen gekreuzigt wurde, ob er auferstanden ist und das Grab leer war, ob es eine Himmelfahrt Christi gab, und ob er in die Ewigkeit zurückgekehrt ist, ob er wiederkommen wird, zu richten den Erdkreis. Dabei ist es diesen Zweiflern und Widersachern gleichgültig, ob durch ihren Zweifel und Widerspruch anderen Menschen Glaubenswerte und Glaubensüberzeugungen genommen werden. Überzeugungen, die unseren Vätern und Müttern heilig waren. Ein Glaube, aus dem sie Kraft und Zuversicht für ihr Leben schöpften. Ich kenne nicht wenige, die durch ihren eigenen Zweifel und ihr Widersprechen sogar Kindern im Religionsunterricht der Schule den Samen des Glaubens auf dem jungen Herzensboden zertreten. Die das tun, begehen den größten Frevel. Von ihnen sagt Jesus, wer diese einer meiner geringsten ärgert, dem wäre es besser. Es würde ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er würde ertränkt, wo das Meer am tiefsten ist. Solche Zweifler und Widersprecher sind erfüllt von dem bekannten Geist, der stets verneint. Solche Zweifler und Widersprecher kennen nicht das unruhige Feuer der Sehnsucht nach dem lebendigen, dreieinigen Gott, nach Glaubensgewissheit und froher Zuversicht. Diese Art von Zweifler wissen um den Zweifel anderer an den Wahrheiten des Glaubens, aber daran haben sie ihre stille oder ihre laute oder hämische Freude. Arme Menschen! Für sie gilt nicht das Wort der Bibel, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich frage Sie, wie steht es da mit Ihnen? Wir gehen wieder einen Schritt weiter. Fünfter Leitsatz. Es gibt einen Zweifel, der zur Wahrheit und Gewissheit vordringen will. Dieser Zweifel entspringt nicht einem oberflächlichen Gedankenspiel oder einem kalten, anmaßenden Verstand, sondern ein Mensch dieses Zweifels weiß, was auf dem Spiele steht. Er weiß etwas um den tiefgreifenden Ernst des Glaubens. Menschen mit solch einem Zweifel ringen mit Gott. Bis in die Tiefe ihrer Seele sind sie erschüttert und aufgewühlt. Aus dem Inneren ihrer Seele entspringen leidenschaftliche Kämpfe. Man kann geradezu sagen, je größer ihre Sehnsucht nach Gewissheit und je tiefer ihre Gottessehnsucht war, umso schmerzhafter war oft ihr heißes Ringen. Bitte, denken Sie an einen Martin Luther. Er hat gehungert, gefastet. Ja, er hat sich sogar derart kasteit, dass er wie ohnmächtig auf dem Boden seiner Mönchszelle lag. Er wollte Glaubensgewissheit haben. Luther bekennt, wenn je ein Mensch durch Anstrengungen, durch Mönchelei sich den Himmel hätte verdienen können, dann wäre er es gewesen. Aber würde er in den Himmel kommen? Er hatte Zweifel. Würde er einen gnädigen Gott bekommen? Er hatte Zweifel. Ist solch ein Zweifel Sünde? Nein. Solch ein Zweifel ist ein Zeichen von religiöser Ernsthaftigkeit, ein Beweis von Seelentiefe und Wahrhaftigkeit. Oder denken wir an den Erzvater Jakob. Er rang mit Gott und sagte zu ihm, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Oder denken wir an den Pharisäer Saulus. Er war zwar ein Eiferer für Gott, aber als ihm Jesus vor den Toren von Damaskus begegnete, da fiel er auf die Erde. Und er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Als Jesus den gläubigen Christen Ananias zu ihm sandte, sagte Jesus über Saulus, denn siehe, er betet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war kein Plappern. Das war Ringen um Klarheit und Gewissheit. Ist dieser Jesus der ewige Gottessohn? Ist er der Messias? Wird er mir Vergebung meiner schweren Schuld gewähren? Meine lieben Hörer, ist solch ein Zweifel Sünde? Nein. Nochmals, er ist ein Zeichen von Ernst und Wahrhaftigkeit. Oder denken wir an den französischen Mathematiker Blaise Pascal. Er rang mit dem Zweifel, nicht ob Gott sei, sondern wer Gott sei. Ist Gott der Gott, den die Philosophen entwerfen? Oder ist Gott der Gott der Bibel? Das heißt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ist solcher Zweifel Sünde? Nein, denn er ist ein Zeichen von Seelentiefe und Wahrhaftigkeit. So kam er zu dem Jubel froher Gewissheit. Er bezeugt sie selbst mit den Worten, ich zitiere, Jahr des Heils 1654, Montag, den 23. November, 10:30 Uhr abends, Feuer, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophengott und der Weisengott. Gewissheit, Gewissheit, Freude und Friede. Gott, Jesu Christi, mein Gott. Er lässt sich nur auf den Wegen finden, die das Evangelium lehrt. Ich habe dich erkannt. Freude, Tränen der Freude. Jesus Christus, Jesus Christus. Liebe Hörer, das ist ein Bekenntnis mit Herzblut und es ist weit entfernt von jeder Gleichgültigkeit. Greifen wir unsere Ausgangsfrage wieder auf. Nun aber ganz direkt auf Sie persönlich angewandt. Tun wir dies in Form des siebten Leitsatzes, beziehungsweise einer Leitfrage. Siebtens. Dürfen Sie in Glaubensfragen zweifeln? Ich möchte Ihnen klaren Wein einschenken. Wenn Ihr Zweifel ein leichtfertiges und innerlich gleichgültiges Herumnörgeln am Tatsachenevangelium Jesu ist, dann ist Ihr Zweifel Sünde. Dann ist er unehrlich und verwerflich. Wenn es Ihnen aber darum zu tun ist, Hindernisse des Glaubens zu überwinden und zur Wahrheit des Evangeliums vorzudringen, dann führen Sie einen Kampf mit dem Zweifel. Dann steht dieser Ihr Kampf unter einer großen Verheißung. Dann ist Ihr Kampf der Weg zur Überwindung des Zweifels. Dann steht Ihr ehrliches Ringen unter der Verheißung der Heiligen Schrift: Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und nun sind Sie an der Reihe. Sie sind gefragt nach Ihrer Lauterkeit. Haben Sie Zweifel? Wenn ja, dann formulieren Sie Ihre Zweifel klipp und klar vor sich selbst und vor Ihrem Gewissen. Mauscheln Sie nicht herum. Dafür sind die Dinge zu ernst. Darum ist es am besten, formulieren Sie schriftlich Ihre Zweifel zu Ihrer eigenen Orientierung. Bitte überprüfen Sie Ihre eventuellen Zweifel nach dem Grad Ihrer Wichtigkeit. Darf ich Ihnen zum Schluss ein persönliches Wort sagen? Dies möchte ich Ihnen als ein Wort des Angebots und möglicher Hilfe sagen. Mir selbst hat es jedenfalls entscheidend geholfen und hilft mir heute noch in allen Lagen des Glaubens. Ich möchte das in den letzten Leitsatz kleiden. Achter Leitsatz. Ich glaube felsenfest, dass Jesus Christus in verklärter Leiblichkeit auferstanden ist und lebt. Wirklich lebt. Damit überwinde ich die Zweifel. Das war mein persönliches Bekenntnis. Sie dürfen es mir abnehmen, dass ich der Frage ganz gründlich nachgegangen bin, ob der Herr Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Ja, er ist es. Er ist es wirklich. Ein Mitarbeiter des Evangeliumsrundfunks, Herr Jürgen Wirth, fragte mich einmal zu einer Sendung rundheraus: Haben Sie Anfechtungen? Da habe ich ihm in etwa geantwortet: Wenn Sie mit Anfechtungen meinen, dass man dies und das mal nicht gerne tun möchte, wenn Sie damit kleine Dinge des Alltags meinen, dann habe ich schon mal Anfechtungen, wie das wohl jedem ergeht. Sollten Sie aber dabei an wirkliche Glaubensanfechtungen denken, dann kann ich Ihnen nur antworten, wenn ich mir vergegenwärtige, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt, wirklich lebt, lieber Herr Wirth, dann habe ich keine Anfechtungen. Nein, ich habe keine Zweifel. Lieber Hörer, das möchte ich hiermit an Sie weitergeben. Nochmals, unsere Ausgangsfrage lautete: Darf man in Glaubensfragen zweifeln? Ich antworte Ihnen aus eigener Erfahrung: Sie brauchen nicht zu zweifeln, wirklich nicht. Bitte, nehmen Sie Jesus Christus wichtiger als Ihre Zweifel. Vergegenwärtigen Sie sich, dass Jesus Christus wahrhaftig lebt. Wenn Sie das tun, dann können Sie mit all Ihren Zweifeln zu Jesus kommen, und zwar im Gebet. Es gibt kein besseres Mittel gegen jeden wie auch immer gearteten Zweifel als diese eine Tatsache, die das Neue Testament als die zentrale Mitte immer und immer wieder bezeugt: Jesus lebt. Der Heilige Geist möchte das auch Ihrem Herzen bezeugen. Jesus lebt. Dies ist größer als aller Zweifel.
Wenn der Weg deines Lebens in Dunkelheit liegt und die Angst vor dem Morgen dich quält, wenn du nirgends ein Licht scheint, das Rettung verspricht, dann erwarte die Hilfe von Jesus. Dann erwarte die Hilfe von Jesus. Wenn Versagen und Schuld in Verzweiflung gefühlt, wenn der Stolz deines Lebens zerbricht,
Herr, es ist der Zweifel, der mein Herz wie eine eiskalte Hand zusammenkrampft. Wo sind meine Freunde? Sie haben mich allein gelassen, allein mit meiner Sehnsucht, allein mit meinem Zweifel. Warum, Herr? Warum bin ich allein? Wo bist du, Herr? Hast du mich auch allein gelassen, allein in Nacht und Nebel? Nimmst du mich noch wahr? Oder bin ich auch für dich nur wie ein Blatt, das der Wind verweht, heute noch da, aber morgen schon vergangen und vergessen? Nein, Herr, du liebst mich, du bist immer bei mir, auch wenn ich dich manchmal nicht wahrnehme. Du schenkst mir die Hoffnung auf morgen. Die Sonne wird aufgehen und mich mit ihren wärmenden Strahlen einhüllen wie deine Liebe. Sie wird die Schatten der Einsamkeit verjagen und den Nebel der Angst in ein Nichts auflösen. Lass mir neu bewusst werden, Herr, was du für mich getan hast, und schenke mir die Kraft, alles loszulassen, was mich von dir trennt. Dann werde ich die Zweifel überwinden und froh und frei leben, denn du wirst immer bei mir sein.